Herr Lochthofen, sollten wir das wirklich weitermachen? Das ist doch immer das Gleiche und immer nur Tod, Verzweiflung, Wahlen. Und ich habe das Gefühl, wollen wir nicht eine Kochshow machen oder über Kunst reden, über Pflanzen, über irgendwas? Aber immer die Politik, das ermüdet doch irgendwann, oder?
Och, ich würde mal sagen, es verändert sich ja auch täglich etwas. Aber Sie versuchen jetzt ganz geschickt abzulenken, um sich nicht bei unseren Zuhörern, Stammzuhörern, in dieser ganzen schönen Welt zu entschuldigen, dass wir so spät dran sind und dann wegen Matthias Dell. Ich meine, der junge Mann, ich kenne ihn noch, wo er noch gewindelt worden ist und in der Zeitung seine Anfänge hatte. Ich frage mal ganz was Neues, damit Sie nicht ganz so traurig sind, dass immer das Gleiche ist. Wissen Sie, Herr Rose, warum die Tagesschau ist?
Es ist halt, das ist eine Institution.
Sehr gute Nachrichtensendung, da sind wir uns auch.
Ja, also das ist eigentlich ist das wie notariell beglaubigte Informationen des Tages, die wie die Uhr, das war schon immer da. Das ist wie Barometer.
Und was hat sie noch? Was macht sie so besonders?
Dass sie Punkt 20 Uhr ausgestrahlt wird.
Punkt 20 Uhr, komme, was da wolle, was in dieser Welt passiert. Ha. Jeder Bürger dieses Landes, egal ob er Fernsehen schaut, nicht schaut, wie auch immer dazu steht, kann sich darauf verlassen. Um 20 Uhr kommt der Gong und dann geht es los mit der Tagesschau mit sehr sicheren Nachrichten, ob zur Welt oder vielleicht was um die Ecke passiert ist. Es gibt viele Leute, die das versuchen zu verändern. Das heißt, die privaten Sender haben immer wieder versucht, mit Blockbustern, mit anderen Sachen, diese 20 Uhr Nachrichten wegzubringen, weil die ARD auf diese Art und Weise den anderen den Takt vorgibt und natürlich immer auf diese Tagesschau auch zuarbeitet. Es ist alles misslungen. Es ist viel Geld versenkt worden, viele Millionen, um das zu verändern. Es hat nichts genutzt. Die Zuschauer in Deutschland, alt und jung, im entscheidenden Fall schauen sie Tagesschau, um zu wissen, wie sie informiert sind. Und wir zwei sind die kleine Wochentagesschau für Thüringen.
Verstehe.
Also,
das habe ich
drei, vier Minuten nach neun am Montag sind wir beide dran.
Dann verspreche ich, dass das nicht wieder vorkommt.
Sogar gemacht. Ich bin in Sibirien in Transsib unterwegs gewesen. Es gab ja viele Lücken dort. Es gab ja nur an der Station irgendwie einen kleinen Handyempfang oder so etwas. Wir haben aus Ägypten, wir haben aus Bangkok, wir haben von überall her schon gesendet, wir beide. Da haben wir nicht immer erzählt, weil natürlich, wenn der Mensch unterwegs ist, muss man ja nicht alle damit behelligen. Aber ich will nur sagen, wir müssen unbedingt da dranbleiben.
Ja.
War das Erste. Und das Zweite ist, ich will natürlich als, weil Sie sagen, wir immer die gleichen Themen. Also ich möchte natürlich als Erstes die vielen zahlreichen Zuhörer von uns beiden, nicht nur in Weimar und in Erfurt grüßen, sondern auch in Wetterau, Altstadt in Hessen. Und jetzt fragen Sie mich, warum.
Ja, das bin ich verblüfft.
Zuhörer in Wetterau brauchen besonders unsere Unterstützung, denn die Vertreter des Ortes haben als erste in Deutschland geschlossen in einer geheimen Wahl einen NPD-Funktionär, einen ausgewiesenen Nazi, zu ihrem Vertreter in der Stadt gewählt.
Absoluter Tabubruch.
Natürlich, nachdem sie es gemacht haben, machen sie dumme Gesichter dazu, wenn sie gefragt werden, hallo du SPD-Vertreter, hallo du CDU-Vertreter, wie kann es denn sein, dass ihr einen Nazi wählt? Und da wird natürlich rumgestottert, erzählt der Jörg, aber kein anderer da, der sich bereit erklärt hat. Und das ist auch ein guter Junge aus unserer Nachbarschaft. Also uns hat er noch kein Fenster eingeschmissen, uns hat er auch nicht vollgeschmiert mit Hakenkreuzen. So naiv sind Menschen heutzutage, nicht nur im Osten, sondern auch im Westen.
Damit hat es auch vor über 70 Jahren angefangen, kann das sein?
Das ist richtig. Ich habe am Sonnabend, hat sich zufällig jetzt so ergeben, war ich eingeladen nach Cottbus. Also man kommt ja nicht, nach Gera komme ich ja immer mal, aber nach Cottbus doch relativ selten. Ich bin da hingefahren, weil dort die Premiere des Filmes war und der Zukunft zugewandt. Es geht um ein Schicksal einer Frau, die in Vorkuta, also im Straflager in Russland gesessen hat, und zurückkommt mit Kind und wie schwer das war in der DDR und wie stark der Druck war, dass sie nicht erzählten, was sie Schreckliches da in der Sowjetunion erlebt haben. Und da ich ja selbst auch da oben geboren bin, hat man mich gebeten als Zeitzeugen, gibt ja nicht mehr viele, die Generation der Erwachsenen, die damals erwachsen waren, ist ja fast ausgestorben. Ja, also mein Vater wäre jetzt weit über 100 Jahre alt, wenn er denn das noch erlebt hätte. Ich will nur sagen, also da gibt es nicht mehr allzu viele, die noch erzählen können aus eigenem Erleben, Stacheldraht, Hunde und die ganzen Geschichten. Und es war ein voller Saal und das Publikum blieb dann sitzen, wir haben diskutiert und als das Publikum Fragen stellte, die erste Frage war an mich, was sollen Sie tun mit dieser AfD in Cottbus? Ja, also es hatte gar nichts mehr was zu tun mehr mit dieser Geschichte, sondern die Leute wollten einfach nur wissen, wie sollen sie sich da verhalten. Und ich glaube,
wie haben Sie geantwortet?
Passiert wie in Wetterau, was?
Was haben Sie denn da geantwortet?
Es ist etwas passiert, wir haben zugelassen, in Österreich war das zu sehen, darüber haben wir uns in unseren Sendungen schon vor Jahren unterhalten, dass man nicht nur tolerant sagt, ja, es ist halt so, man muss ein bisschen diskutieren, vielleicht verstehen Sie ja unsere Argumente, nein. Es hat etwas stattgefunden, was es so in den 60er und 70er Jahren der alten Bundesrepublik nicht gab. Wenn dort die NPD in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz in den Landtag kam, dann war es völlig klar, wenn der Nachbar sie wählte, wurde er aus einer gut bürgerlichen Gesellschaft verbannt. Das heißt, man schnitt ihn dann. Man sagte, nein, das geht nicht, du überschreitest hier eine Grenze, du kannst Frust haben, du kannst anderer Meinung sein, du kannst auch ein bisschen, sagen wir, in eine andere Richtung politisch tendieren, aber wenn du die wählst, gehörst du nicht mehr zu uns. Das hat man hier im Osten, dieser Faden ist gerissen. Das heißt, das dumme Zeug kann an jedem Stammtisch erzählt werden, es kann in der Stadt erzählt werden, sie versammeln sich und sie tun so, als ob sie Teil der Gesellschaft werden, obwohl sie tatsächlich historisch in dem Kontext der Nazis stehen. Und das ist zum Beispiel in Wetterau jetzt auch passiert, dass man sagt, na ja, wenn niemand da ist, dann hätte man höchstwahrscheinlich von der Verwaltung jemanden müssen, der zwangsweise das mal übernimmt, bis man einen vernünftigen Kandidaten gefunden hat. Aber auf keinen Fall als Demokraten sich hinsetzen und einen Nazi wählen. Und das Gleiche ist passiert im Prinzip in Cottbus. Und die Frage ist ja, Cottbus ist es passiert. Also da ist auf Platz 1 die AfD. Was passiert bei uns hier in Erfurt? Sind wir in der Lage, das abzuwehren? Und da hoffe ich doch, in Erfurt-Weimar sind die Kräfte des Widerstandes, des demokratischen Widerstandes stark genug zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Und zweitens, ihr gehört nicht zur Mitte der Gesellschaft.
Also geht es wirklich auch um Abgrenzung und um Ausgrenzung manchmal auch? Und
also entschuldigen Sie bitte, vor der Geschichte, die Deutschland hat, haben wir die einzige Chance hier in Europa zu zeigen, nein, wir haben was daraus gelernt. Denn die Frage steht ja immer noch im Raum, die haben wir auch in Cottbus diskutiert, da war es war sehr still. Aber ich sagte, Cottbus und die Wahlverhalten ist Beleg dafür, dass die Frage, steckt in jedem Deutschen noch ein Nazi, immer noch virulent ist. Lange Zeit haben wir gesagt, nein, die jüngere Generation hat nichts damit zu tun, die nächsten Generationen haben nichts damit zu tun, das ist damals eine Entartung gewesen, das ist ein Unfall der Geschichte gewesen. Wenn ich das Wahlverhalten in Thüringen, in Sachsen, Brandenburg, aber auch zunehmend auch im Westen sehe, ist es kein Unfall der Geschichte, sondern tatsächlich in einem Teil der Leute hier um uns herum steckt ein bisschen Nazi. Wir können da weggucken und sagen, naja, in Österreich ist das ja auch alle so kommod und inzwischen regieren die da mit, sind ein paar Gauner dabei, also denken Sie mal an Ibiza und die ganze Geschichte. Aber im Großen und Ganzen sind Sie doch nicht mehr so schlimm wie damals der mit dem Stummelbart. Ach, meine Herrschaften, wir wissen noch gar nicht, wie es zukommt, wenn erstmal die wirtschaftliche Lage nicht so gut ist wie jetzt, über die sich viele so aufregen. Denn es arbeiten ja große Kräfte mit Donald Trump an der Spitze, diese Wirtschaftslage zu zerstören. Ja. Das heißt also, wir sind in dieser gleichen Situation und die Frage, ob in den Deutschen noch ein Nazi steckt, ist nicht beantwortet.
Nun ist ja das Staatsverständnis oft gerade im Osten so, das müssen die Politiker, das müssen die anderen wegmachen, das Problem, damit wieder alles in Ordnung kommt. Also ein sehr paternalistischer Ansatz, dass die anderen das zu machen hätten. In diesen Zeiten ist dann tatsächlich auch jeder und jede gefragt, auch privat, im Umfeld, auf der Arbeit, sonst wo, tatsächlich Position zu beziehen und sich eben diesen unangenehmen Streit zu stellen.
Ja, das ist ja etwas, was ich immer wieder bemerke, dass in Runden, wo oft Landbevölkerung mit Stadtbevölkerung zusammenkommt. Auf dem Lande ist das weit verbreitet. Wir sehen das ja überall in der Welt, dass das Land oftmals sehr konservativ, sehr nationalistisch wählt. Das ist in Frankreich nicht anders. Das ist in Russland jetzt bei diesen Wahlen nicht anders, dass in der Provinz diktatorische, autoritäre Formen viel stärker angenommen werden und bereitwilliger aufgenommen werden, als es oft in dem etwas aufgeklärteren Publikum in der Stadt der Fall ist. Das ist ja auch ein Stadt-Land-Gefälle. Sieht man ja auch bei den Wahlen in Brandenburg und Sachsen, das ist sehr stark. Und bei uns in Thüringen wird das auch so sein. Und wenn dann Verwandtschaft und wer auch immer dummes Zeug redet, dann gehen die meisten Leute aus dem Weg, sagen, naja, wir müssen uns jetzt nicht drüber unterhalten. So macht sich die Pestilenz breit. Und sie hat sich schon ziemlich breit gemacht. Und Thüringen, das ist unser Thema und das werden wir höchstwahrscheinlich jetzt bis im Oktober immer wieder auch mal diskutieren müssen, hat die Chance zu zeigen, wir haben aus der Geschichte gelernt und Thüringen ist nicht Cottbus und nicht Lausitz, sondern Erfurt ist Erfurt. Und Erfurt hat eine große Chance zu sagen, nein, wir sind weltoffen. Wir sind der Zukunft zugewandt, ja, und nicht der Vergangenheit. Heute kam, glaube ich, irgendwo am Rande eine Nachricht, dass das von denen, die damals 2015 gekommen sind, 400.000 in Arbeit sind, die Hälfte davon Fachkräfte. Das heißt also, es bewegt sich in diesem Land vieles. Nur das wird natürlich nicht auf dem Domplatz mit Höcke Höcke rufen quittiert, mit Freude, dass man sagt, endlich sind die in Arbeit. Und es lungern nicht mehr ganz so viele junge Leute, junge Männer auf dem Anger herum, ja, um die Mittagszeit. Das muss schneller natürlich vorangehen, aber es ist schon passiert. Im Verhältnis zu anderen Ländern haben wir das deutlich besser gepackt, aber wir sind nicht in der Lage, uns darüber zu freuen.
Die Pestilenz breitet sich aus. Kommen wir mal zum Brexit. Das ist ja fast ein Krimi und ist ja, also ich weiß nicht, das kann man so mit Abstand betrachten und sich drüber lustig machen, aber so richtig lustig ist es eigentlich nicht, oder?
Nein, wir können es auch gar nicht zum Abstand betrachten. Sie merken ja, sag ich mal, wenn man so schaut, unsere Sendung, unsere Gespräche beschäftigen sich ja meistens nicht mit dem Thema an sich in Großbritannien, was da passiert. Chaos, Diktatur, die da herauszieht in diesem alten Land mit dieser alten Tradition der Demokratie. Sondern die Frage für mich ist immer, war auch schon früher in der Zeitung, was hat das mit uns zu tun hier in Thüringen? Ist es bei uns auch möglich? Ist ein Johnson hier in Deutschland möglich? Und könnten die Thüringer auch verführt sein, so einen Mann zu wählen? Denn wir sehen ja, er hebelt zwar das Parlament aus, er zerstört also mit wuchtigen Schlägen all das, was an solider demokratischer Tradition gewachsen ist. Mit einer brachialen Gewalt, mit einer Geschwindigkeit. Schauen Sie allein diese Art und Weise, der Umgang mit den Kritikern in der eigenen Reihe, da ist nichts von Toleranz zu sehen. Der hat die rausgeschmissen, der hat den Enkel von Churchill rausgeschmissen und inszeniert sich selbst als neuer Churchill. Also ohne jeglichen Plan zu haben. Der andere wusste schon, was er tat. So wie Bismarck in Deutschland, oder war Churchill natürlich ein ganz wichtiger Mann, der, sagen wir mal, vorausschaute. Das ist bei Johnson nicht gegeben, aber er zerstört es. Und wenn Sie die Umfragen nehmen, er verliert dadurch nicht. Er gewinnt sogar an Sympathien. Das heißt, die Leute finden das toll. Das ist ja fast wie in einer richtigen Show im Fernsehen. Da passiert doch endlich mal was. Da ist was los. Dass gleichzeitig das Land in Trümmer geht, dass die wirtschaftliche Entwicklung für Großbritannien katastrophal ist und möglicherweise durch diesen ungeregelten Brexit, der, man schließt ja in der konservativen Partei der Tories nicht aus, dass man das Gesetz bricht. Ja, man ruft sogar direkt auf. Minister rufen dazu auf, den Johnson, er möge bitte die Entscheidung des Parlaments ignorieren, das Gesetz brechen und einfach es tun. Das heißt also, diese Zersetzung an dieser Stelle der Demokratie ist ja enorm. Die meisten Menschen schauen zu, klatschen, freuen sich, sind amüsiert für ein kleines Stückchen. Später werden sie mal die Rechnung präsentiert bekommen. Wollen sie nicht bezahlen und sagen, wir haben damit nichts zu tun, wir waren nicht schuld daran. Wer den gewählt hat, wissen wir gar nicht. Das ist ja oftmals hier in den neuen Ländern passiert, passiert ja auch jetzt wieder. Schauen Sie, wenn jemand weit, weit im Osten dieses Landes irgendwo an der polnischen Grenze meint, wenn er die AfD wählt, etwas Gutes für sich zu tun, das glaube ich nicht. Es wird durch die Lust abnehmen, diesen Ostdeutschen da hinten zu helfen. Auch Thüringen ist davon nicht gefeit. Schauen Sie, bei uns gibt es auch ein Gefälle. Sie wissen, was ich meine. Zwischen West und Ost im weitesten Sinne. Also das heißt, also wir müssen hier unwahrscheinlich aufpassen. Es gibt nur leider zu wenige, die sagen bis dahin nicht weiter, weil die Politik auch immer Angst hat, das klar zu benennen. Wählerschelte ist, kommt gleich nach Gotteslästerung. Mhm.
Welchen Einfluss hatte das Gerede vom Ende der Geschichte vor über 20 Jahren, dass der Eindruck immer wieder vermittelt wird, wir haben westliche stabile Demokratien, das ist irgendwie was Gefestigtes, da kann man sich drauf ausruhen, das Wirtschaftssystem, das läuft, wir haben eine Demokratie, einen Rechtsstaat drumherum, das ist irgendwie klar und sicher, das ist eine Maschine, die ewig läuft, aber ist das nicht auch ein Teil des Problems, dieses vermeintliche Gefühl der Sicherheit?
Ja, wir sehen es ja auch, jetzt kommen wir, wie ich das so mache, gleich wieder nach Thüringen zurück. Uns geht es ja wirtschaftlich, wenn Sie die ganzen Daten nehmen, deutlich besser als vor 15, 20 Jahren, wo die Arbeitslosigkeit enorm war, wo die ganze Wirtschaft total durcheinander war und wo vieles dem Bach einfach runterging, ob es notwendig war oder nicht. Im Nachhinein werden wir das vielleicht gar nicht mehr feststellen können. Aber es sind viele Menschen in einen Strudel geworfen worden, für den sie gar nichts konnten und mit dem sie auch nicht schwimmen vermochten. Das heißt also, selbstverständlich gibt es nichts Feststehendes. Es ist in der Zukunft nicht sicher, dass Deutschland seinen Wirtschaftsplatz im Wettbewerb gegen aufstrebende neue Mächte, aber auch gegen die Amerikaner verteidigen kann. Das ist ein zäher Kampf, an dem wir uns alle beteiligen sollten, weil ich glaube, wir sind noch in der Lage, etwas mehr Vernunft in diese Welt zu bringen. Noch geht es. Vielleicht ist unser Gewicht irgendwann so gering, dass wir es gar nicht mehr können. Das heißt also, an dieser Stelle kommt es wirklich auch darauf an, dass wir hier vernünftig uns positionieren, politisch aufstellen und in der Lage sind, im Wettbewerb mit den anderen zu bestehen. Ich habe in Cottbus das Publikum ein bisschen, sage ich mal, geschockt. Aha. Ja, das musste sein. Und sie haben aber auch geklatscht und haben sich sehr vertragen. Also es gab keine Aggression hinterher. Es gibt eine große Illusion hier, es gibt viele Vereine, die sich mit dem Kommunismus und mit seinem Niedergang beschäftigen und mit der SED und mit all den Dingen und ein, sozusagen im Grunde eigentlich eine Siegelprose haben, sagen, wir haben gewonnen, die anderen haben verloren. Der Westen hat sich durchgesetzt, dieser autoritäre, diktatorische Osten hat verloren. Das ist eine Illusion, es stimmt nicht, er hat verloren in der DDR und hier in Deutschland oder in Mitteleuropa. Aber das ist nicht wirklich wichtig auf Dauer. Das 21. Jahrhundert ist ein rein stalinistisches Jahrhundert, denn die Chinesen sind ein stalinistisches Land. Das hat überhaupt nichts mit Ideologie, mit Kommunismus zu tun. Kommunismus ist eine Heilslehre, ist eine Utopie, kann man sympathisch finden, kann man weniger sympathisch finden. Das ist so wie das Verhältnis zur Religion, zum Christentum, wo man sagt, nein, die sind für die großen Verbrechen, die man im Mittelalter begangen hat, bis heute, bis zur Kinderschändung, nicht verantwortlich, der Jesus Christus. Er hat was anderes gemeint, die Menschen haben nur was daraus gemacht. Also man kann zum Kommunismus so und so stehen. Aber das, was an Machtstrukturen und Herrschaftsmacht da ist in China, in Russland, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das ist nur der Kitt, den man braucht, also die ideologische Blase dazu. Die Stalinisten stellen die erfolgreichste, die stärkste Partei, politische Kraft in dieser Welt im Augenblick, das ist die KP Chinas, die nichts mit Marx zu tun hat, die rein eine Herrschaft einer Clique ist und die den Kapitalismus mit diesem Stalinismus verbunden hat, weil der Kapitalismus viel produktiver ist als das, was die Sowjetunion damals als Sozialismus verkauft hat. Und die prosperieren und ein Donald Trump, der meint, die amerikanischen Positionen da stärken zu können, betreibt das Gegenteil. Er betreibt den viel schnelleren Untergang der Amerikaner als Nummer eins. Das heißt, er ist nicht sehr klug an dieser Stelle. Wenigstens bei den Verhandlungen mit Taliban hat er eingesehen, dass er nicht sehr klug
ist. Ja, doch, das muss ich erstmal verstehen, verarbeiten, dass wir im 21. Jahrhundert schon...
Die erfolgreichste Machtmaschine ist der Stalinismus in China.
Ja.
Und das ist die ersten 20 Jahre des 21. Jahrhunderts sind von ihnen geprägt, vom Aufstieg zur Supermacht. Und der Weg ist noch weiter, sagen wir, die Seitenstraße sind ja nur kleine folkloristische Einsprengsel dieser ganzen Geschichte. Die sind mit ihren 1,2 Milliarden Mark einfach historisch gesehen schon die Nummer 1. Und sie werden es werden und es ist ein stalinistisches Land, das es ist. Das aber wunderbar mit Kapitalismus leben kann, weil der sehr produktiv ist und die Herrschaft dieser Clique sichert. So ist die Sache. Und insofern das, was in der DDR, in der Sowjetunion stattgefunden hat, nichts mit Kommunismus zu tun, sondern war eigentlich eine Herrschaft einer bestimmten politischen Clique, die aber so unproduktiv war, die die Wirtschaft nicht organisieren konnte, dass sie dann zu Recht untergegangen ist und der Stalinismus hat sich was Neues gesucht, den Kapitalismus.
Herr Lochthofen, so entlassen Sie mich mit Regenwetter und mit diesen Gedanken in die Woche, ehrlich?
Ach, sagen Sie mal, der Herbst ist da, es regnet endlich, 2-3 Tage kann es ja auch mal regnen und dann atmet auch die Natur ein bisschen auf und sagen wir, da kommt der Sonnenschein wieder, kein Problem. Wir haben ja noch einen sonnigen Tag am 27. Oktober, gehen wir davon aus, bis dahin haben wir beide noch ein hartes Stück Arbeit und unsere Zuhörer helfen uns mit Sicherheit dabei. Ich grüße natürlich die in besonderer Weise in Afghanistan. Die Verhandlungen sind gescheitert, weil man natürlich auch, sag ich mal, nicht Verhandlungen führen kann ohne die Regierung, die man dort hat. Also ich meine, das ist ja auch ein Unding gewesen die ganze Zeit. Und man kann Verhandlungen nicht führen, indem man sagt, also aber in einem halben Jahr will ich unbedingt abziehen. Ich meine, die Taliban wären ja bescheuert, wenn die das nicht ausnutzen würden. Also ich sage mal, dieser Mann, der da an der Spitze in Amerika steht im Augenblick, der ist also verheerend an jeder Ecke.
Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche und versprochen, nächste Woche wieder pünktlich um die gleiche Zeit, so pünktlich wie die Tagesschau.
Ich werde auf 20 die Uhr schauen mit den Zuhörern gemeinsam und wir werden Sie daran prüfen.
Alles klar. Tschüss. Danke.
Schöne Woche. Tschüss.